Willkommen bei Mindshift MS, dem Nachhaltigkeitspodcast der Wirtschaftsförderung Münster. Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, hört da aber nicht auf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mindshift MS. Mein Name ist Christina Willerding und ich bin Beraterin bei der Wirtschaftsförderung Münster. Heute findet die Aufnahme nicht im Studio statt, sondern wir sind in der Kreiselkiste auf dem Domplatz mitten in Münster. Ich freue mich auf dieses besondere Gespräch im Rahmen unserer Podcast-Reihe, das ich mit Laura Krieger führen kann. Laura, schön, dass du da bist. Ja, danke für dein Kommen hier zu dieser Premiere.
Sehr gerne, hallo.
Ja, liebe Laura, du bist Projektleiterin des Projektes Kreiselkiste. Während des Studiums an der FH Münster hast du sicherlich nicht gedacht, dass du einmal diese spannende, aber auch sehr herausfordernde Aufgabe rund um das Thema zirkuläre Wertschöpfung übernehmen würdest. Aber ich weiß aus vielen Gesprächen mit dir, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, das hat dich schon irgendwie immer umgetrieben und wolltest und hast auch einiges bewegt. Wobei ich stelle mir das gerade im Hochschulkontext gar nicht so einfach vor, die Dinge voranzutreiben. Aber wo fand denn jetzt letztlich die Kreisel-Idee ihren Anfang und wie kam es richtig ins Rollen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, wo das Ganze so den Anfang genommen hat und vielleicht auch, wo die Motivation, so ein Projekt zu starten, eigentlich den Anfang genommen hat. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch schon in meinem Bachelorstudiengang angefangen hat. Also ich habe ökologische Landwirtschaft studiert an der Uni Kassel. Und da habe ich einfach auch immer wieder viel darüber gelernt, wie eigentlich nachhaltige Ernährung zu funktionieren hat, wie wir auch unsere Ernährungssysteme oder die Außerhausgastronomie eigentlich umgestalten müssen, dass ökologische und gesunde Ernährung praktikabel wird oder in die Umsetzung kommt. Und gleichzeitig habe ich auch da an der Hochschule aber immer so das in der Theorie, wie es funktioniert, hat nicht mit dem zusammengepasst, wie es wirklich in der Praxis stattgefunden hat. Also ich hatte dann Vorlesungen zu ökologischen Pflanzen, ökologische Tierzüchtung, wie man mehr ökologische Fleischprodukte vielleicht auch in die Mensa reinbringen kann. Und dann bin ich später in die Mensa gegangen und dann gab es nur konventionelle Fleischprodukte oder nur das konventionelle Schnitzel und die konventionelle Wurst. Und es hat bei mir irgendwie so so eine Schranke im Kopf geführt, dass ich dachte, das kann doch nicht sein, dass wir so viele schlaue Menschen hier zusammen haben an der Universität, die eigentlich wissen, wie es funktioniert und wir nicht in die gemeinsame Umsetzung kommen. Und gleichzeitig war auch immer dieses Wissen, diese Handlungslücke, also die Lücke zwischen Wissen und Handeln, auch dieses Wissen war schon lange da.
Ja,
und da in diese Aktivität zu kommen, das hat mich immer schon ein bisschen gekitzelt. Und da hatte ich dann damals auch meine Bachelorarbeit schon über dieses Thema geschrieben. Wie können wir in die Mensa an der Uni Kassel mehr Bioprodukte reinbringen? Und der Anfang der Kreiselkiste hat es dann auf der Korrenstraße, das war das Reallabor
Korrenstraße. Dann als du an der FH warst und hier deinen Master gemacht hast.
Genau, und da hat sich dann eine Gruppe zusammengeschlossen, die gemeinsam entschieden hat, dass sie die Korrenstraße am Fachhochschulzentrum, das ist eine vierspurige Straße, da fahren aber relativ wenige Autos. Genau, ich sehe schon nicken. Und die hat entschieden, es wäre doch toll, wenn wir für eine Weile einfach mal zwei Spuren sperren könnten und schauen, wie wir dieses Quartier um die Hochschule ein bisschen nachhaltiger gestalten können. Und Studierende hatten dann die Möglichkeit, innerhalb eines Projektes Projekte zu entwickeln, um das Quartier nachhaltiger zu gestalten. Und zwei dieser Spuren wurden dann tatsächlich für eine Woche gesperrt. Und wir als Studierende konnten dann Projekte auf die Straße bringen. Und meine Gruppe hat damals das Kreislauf-Kiosk entwickelt, weil wir schon dieses große Problembewusstsein darüber hatten aus dem Studiengang Nachhaltige Dienstleistung und Ernährungswirtschaft, dass wir viel zu viele Ressourcen verbrauchen und auch verschwenden. Und auch wieder hier an der Hochschule gab es nicht so ein gutes gastronomisches Angebot, kein nachhaltiges Angebot. Und aus diesen zwei Aspekten ist dann die Idee des Kreislauf-Kiosks entstanden. Und wir haben aus einem alten Pferdewagen, den haben wir umgebaut zum Kreisel-Kiosk und haben dann kreislauffähige Produkte daraus rausgegeben. Und es hat sich so toll angefühlt, weil wir endlich was umsetzen konnten. Also es war ein total selbstwirksamer Moment, nicht nur in der Theorie darüber zu diskutieren in der Hochschule, wie kann es funktionieren, sondern einfach mal zu machen, auszuprobieren.
Ja. Und dann ging es ja auch weiter und ich denke mal, es zieht sich ja eigentlich auch wie so ein roter Faden auch durch unser Projekt, unsere Zusammenarbeit, da kommen wir ja gleich noch zu. Es ging immer darum, wir wollen was umsetzen. Wir wollen nicht mehr nur die Konzepte, auch beim Thema Kreislaufwirtschaft. Wir wollen einfach ein Projekt, das die Dinge sichtbar macht. Und aus dem Kreisel-Kiosk ist ja dann die Kreisel-Kiste geworden. Mhm. Wir sitzen heute drin, aber man muss ja auch sagen, die Kiste ist einerseits ein Ort, klar, aber andererseits ist es ja auch mehr. Und da nimm uns doch mal ein bisschen mit, erläutere uns doch mal, was ist jetzt Kreiselkiste genau?
Kreiselkiste ist, glaube ich, auch ein Prozess.
Ja.
Es ist die Grundmotivation, als wir dann gemerkt haben, das sollte es auf jeden Fall geben. Als wir auf dieser Korinthstraße waren wir ganz motiviert, das weiterzumachen, weiterzutragen und haben dann überlegt, okay, wenn wir das jetzt ganzheitlich zirkulär, ganzheitlich nachhaltig denken möchten, dann endet irgendwann unsere Fachkompetenz. Also wir haben dann die Fachkompetenz aus der Landwirtschaft oder der Ökotrophologie, aber wenn wir das Gebäude zirkulär denken möchten oder auch vielleicht die Wirtschaftsweise oder auch die sozialen Aspekte, dann enden unsere Kompetenzen, wenn wir von der Fachlogik denken zumindest, aber es fängt die Kompetenz der anderen Fachbereiche an. Und wir haben an der FH Münster insgesamt 13 Fachbereiche. Und damit ist es ja prädestiniert, so ein Projekt an der Hochschule zu machen. Also dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten und dann auch transdisziplinäre Zusammenarbeiten, also auch mit Praxispartnern zusammen. Und das ist eigentlich die Grundmotivation, gemeinsam interdisziplinär ins Handeln zu kommen und voneinander zu lernen, gemeinsam auch Kompromisse zu finden, weil die Probleme der nachhaltigen Entwicklung sind sehr komplex und brauchen deswegen auch komplexe oder ganzheitliche Lösungen. Und wenn man nur von einer Perspektive drauf schaut, dann kann das schon mal nichts werden. Und deswegen brauchst du diesen gemeinsamen Prozess.
Genau, ich sag mal, auf das Thema Kooperationsprojekt, großes Kooperationsprojekt, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber wir können auch sagen, damit es vielleicht für den einen oder anderen auch noch mal konkreter wird, es war wirklich ein Prozess von, wir wollen das machen, diese Kiste, die soll, oder damals noch Kiosk, aber dann Kiste, sie soll auf den Domplatz kommen. Das war ja so die große Idee. Wir wollen es richtig sichtbar machen. Wir wollen nicht irgendwo sein, wo vielleicht nur Studierende hinkommen, sondern wir wollen es schon allen ermöglichen, dass sie das sehen. Die Entscheidung kam eigentlich auch vor 2 Jahren im Rahmen eines sogenannten Stakeholder-Workshops, den wir in der Wirtschaftsförderung gemacht haben. Da haben wir uns das erste Mal sehr intensiv auch mit unseren Stakeholdern halt aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung etc. über das Thema Kreislaufwirtschaft ausgetauscht. Und dann kam die Idee, wäre das nicht etwas, was wir gemeinsam machen? Und lass uns doch den Kreiselkiosk in die Stadt bringen, an ganz zentrale Stelle. Und dann kam das Ganze auch ins Rollen. Und du warst ja im Prinzip schon damals als Projektleiterin dabei. Und dann war die Überlegung, okay, das machen wir. Damals habe ich noch gedacht, das dauert dann vielleicht so ein halbes Jahr bis ein Jahr, dann stehen wir da. Aber es ist extrem komplex. Es ist ein Projekt, was auch viele Schwierigkeiten überwinden musste. Deswegen hat es dann auch länger gedauert, aber es hat sich auch gelohnt. Der Kampf hat sich gelohnt. Also für uns auch als Wirtschaftsförderung ein tolles Starterprojekt, eben um es sichtbar zu machen, um wegzukommen nur von Konzepten, von Strategien, sondern von Dingen, die man gemeinsam dann angeht.
Ja, und auch zu lernen, wie man gemeinsam so einen Prozess macht, wie man eigentlich kommuniziert, das war ja auch nicht ganz einfach. Mhm. Also es waren verschiedene Akteure, also es war einerseits die Hochschule und innerhalb der Hochschule hatten wir auch schon ganz viele Akteure und dann kamen auf einmal noch die Praxispartner dazu, irgendwie mit der Stadt Münster ja auch eine Kommune, die noch dazu kam und dann treffen so ganz verschiedene Denk- und Handlungslogiken auf einmal aufeinander und die haben ja auch ganz andere Grundlagen, also eine Hochschule kann viel besser damit umgehen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, mit Experimenten. Also sozusagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Aber so ein wirtschaftliches Unternehmen tut sich aus verständlichen Gründen ein bisschen schwerer damit zu experimentieren. Und das ist auch aufeinander geclasht, was aber alle am Ende gut mitgetragen haben.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das hat es nicht unbedingt einfacher gemacht.
Ja. Und man muss ja sagen, es war ja am Ende eine Riesengruppe. Also das erste Projekttreffen, ich würde sagen, wir waren vielleicht 12 Leute und am Ende hatten wir, glaube ich, an die 30 Personen, die involviert waren, und das zeigt natürlich auch, was für eine Kraft dieses Projekt hat, dass alle sagten, oh, wir wollen dabei sein, also einmal Fachhochschule, die verschiedenen Studiengänge, also es ging um technische Gebäudeausstattung und es ging aber auch genauso, weil wir aus der Zivilgesellschaft Menschen dabei hatten, Ehrenamtler, um Foodsharing, also das war eine ganz große Bandbreite, die wir da bearbeitet haben. Im Mittelpunkt natürlich erstmal, klar, wir müssen erstmal wissen, kriegen wir die Genehmigung, um den Kiosk hier hinzustellen. Das hat auch gedauert. Man braucht eine Baugenehmigung. Das ist also nicht so, als wenn man da einmal bei der Stadt anruft und sagt, das hätten wir gern. Nein, da brauchten wir die Baugenehmigung. Da hat Andreas Reubel, der Architekt, wirklich sehr stark unterstützt. Gleichzeitig haben Studierende ja diesen Kiosk entworfen. Das war ja ein Projekt der Architekten. Und am Ende hat ein Unternehmen aus Münsterland, also Brüninghoff, ist ja auch mit aufgebaut. Ja. Also das war dann schon ein langer Prozess, überhaupt das Thema Bauen. Aber dann ging es, weil ich ja sage, es ist mehr als nur dieser Ort. Es ist ja ein Reallabor einerseits, aber es ist ja auch ein Experimentierort.
Ja.
Waren es natürlich auch noch mal viele, die sich inhaltlich reingebracht haben. Was wollen wir jetzt hier eigentlich mit diesem Kiosk erreichen und wie können wir ihn jetzt ja auch bespielen? Er wird ja jetzt 3 Monate aktiv genutzt.
Genau, und auch das ist ja jetzt momentan auch ein Ausprobieren. Also so, wie reagieren die Menschen eigentlich sozusagen auf diesen Ort? Wie ist dieser Ort auch ausgestaltet? Auch dieses, ich finde es immer wieder so ein schönes Beispiel mit den Stühlen. Wir sind auch an die Ausgestaltung der Innenfläche so rangegangen, dass wir erstmal geschaut haben, auf was können wir eigentlich verzichten? Also so bei der zirkulären Wertschöpfung steht ganz oben in der Hierarchie die Suffizienz. Also vermeiden, dass wir neue Ressourcen überhaupt erstmal überlegen, reflektieren, brauchen wir das überhaupt? Das Gebäude ist aus gebrauchten Materialien gebaut und bei der Innenraumgestaltung war so, okay, was können wir uns vielleicht ausleihen? Also der Kühlschrank zum Beispiel ist erstmal geliehen von dem Aster. Und bei den Möbeln, manche sind aus gebrauchten Materialien gemeinsam mit Studio Formagora gebaut. Und bei den Stühlen haben wir überlegt, okay, wollen wir ja immer 40 Stühle hierfür beschaffen oder könnten wir uns die auch aus der Nachbarschaft leihen? Und auch da gemeinsam auszuhandeln, wie funktioniert das eigentlich? Und wie gut können auch die Veranstalterinnen das aushalten, dass vielleicht nicht alles hier immer verfügbar ist und man irgendwie flexibel damit umgehen muss? Auch das ist ja ein Ausprobieren.
Ja.
Wie können wir vielleicht so alte Denk- und Handlungsmuster auch ein bisschen durchbrechen?
Was glaubst du denn, was hat denn die Menschen hier so motiviert, an diesem Projekt teilzunehmen oder jetzt auch dabei zu sein und hier vielleicht eine Veranstaltung zu machen? Sicherlich unterschiedlich, je nachdem, woher man kommt.
Frage ich mich auch so ein bisschen. Wir haben auch wirklich große Unterstützung innerhalb der Hochschule erfahren, also auch so im Bereich Beschaffung, Einkauf. Und da hatten wir jetzt auch die Rückmeldung bekommen, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass man so tolle Unterstützung bekommt. Und ich glaube, dass die Menschen, mit denen wir sprechen, einfach merken, dass das ein authentisches Projekt ist und wir irgendwie das ernst meinen und das einfach mal ausprobieren möchten und einfach auch empathisch auf die Menschen zugehen. Scheinbar schaffen wir es ganz gut, das zu kommunizieren. Aber ich finde auch deine Perspektive total spannend, was dich daran motiviert, hier dabei zu sein.
Also mich hat es wirklich sehr motiviert. Wir haben immer gesagt, wir wollen Kreislaufwirtschaft sichtbar machen. Also bevor wir alle aus der Wirtschaft dazu bekommen, sich diesem Wirtschaftsmodell anzuschließen, müssen wir ja erstmal zeigen, dass es das gibt, wie es funktioniert und dass es natürlich, kommen wir ja auch wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen, nicht nur Recycling ist. Also Kreislaufwirtschaft ist ja schon wirklich ein großes Modell, herausfordernd. Ja, und da war es uns wichtig, einfach dieses Projekt zum Erfolg zu führen. Das war mir auch persönlich sehr, sehr wichtig. Und ich habe immer gedacht, okay, es ist irgendwie, die Kreiselkiste ist so ein bisschen wie unser Nordstern. Und deswegen haben auch alle mitgemacht. Also normalerweise, man kennt Projekte, die sehr, sehr komplex und schwierig sind, dass dann doch der ein oder andere mal auf dem Weg verloren geht, so würde ich es mal salopp formulieren. Es sind alle dabei geblieben, weil sie eben wussten, okay, wir wollen dahin, wir wollen die Kreislaufwirtschaft sichtbar machen und das ist für uns so ein wichtiges Projekt. Also es hatte schon ein bisschen was von Vision und heute stehen wir hier oder vorletzte Woche schon eröffnet. Und wir waren alle begeistert.
Ja.
Also das war wirklich, wirklich toll. Aber kommen wir vielleicht kurz zu der Eröffnungsfeier. Wir haben natürlich auch, da sind wir ja ehrlich, auch ich meine bei so einer schönen Feier und es war wirklich wunderbar, ist die Laune gut. Aber wir haben trotzdem über die Stolpersteine, über die Hemmnisse und Schwierigkeiten des Projektes gesprochen und auch die Schwierigkeiten im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Also ich habe das ja da bei der Begrüßung mal so ein bisschen gesagt, okay, es lief wirklich bei dem Projektmeeting so, wir sind mit 3 Problemen reingegangen, haben sie gelöst und sind mit 5 wieder rausgegangen. Und das über 2 Jahre. Mhm. Also das zeigt so ein bisschen, auf welchem Level man unterwegs war. Was waren denn aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen? Jetzt du so auch als Projektleiterin, ich meine da ist ja auf den Schultern ein bisschen mehr als bei den anderen.
Ich glaube, für mich persönlich war eine der größten Herausforderungen diese stetige Unsicherheit.
Mhm.
Also weil wir versuchen ja, also es war ja gegen die Grenzen arbeiten mit einer Ansage. Also wir wussten ja, dass die Herausforderungen kommen.
Mhm.
Und es war auch okay so. Aber mit dieser stetigen Unsicherheit, bekommen wir jetzt eigentlich diesen Bauantrag? Wird es genehmigt? Haben wir genug Finanzierung? Also es waren schon sehr viele wackelige Geschichten dabei und viele auch so Verantwortungsfragen. Also wer geht denn jetzt eigentlich in die Verantwortung des Betreibers? Auch für eine Hochschule ist so dieser Aufbau und der Betrieb von so einem kleinen Gebäude auf dem Domplatz jetzt nichts, wo man sagt, da haben wir mega viel Erfahrung im Petto.
Ist nicht euer Kerngeschäft.
Es ist nicht das Kerngeschäft. Das heißt, man stoßt sowieso die ganze Zeit auf Herausforderungen und hat dann nicht mal die Erfahrung. Also man kann nicht mal sagen, ja, das haben wir vor 3 Jahren schon so gemacht, das funktioniert nach dem Schema. Das fand ich enorm herausfordernd. Mhm. Und ich glaube, ich konnte manchmal auch nicht so richtig einschätzen, fehlt mir als junge Person einfach die Erfahrung. Also ich habe als Masterstudentin angefangen und dann ja als Berufseinsteigerin direkt dieses Projekt geleitet. Mm. Aber es lag schon auch daran, dass es einfach ein ganz neues Vorhaben war.
Ja, also ein richtiges Innovationsprojekt, wo man wirklich viele Unsicherheiten hat, wo Erfahrungen fehlen. Aber trotzdem, die Herausforderungen wurden gemeistert. Gab es denn sowas wie so eine Superpower des Projektmanagements?
Ich kann es nur wiederholen. Ich glaube, die Superpower ist tatsächlich die Empathie.
Okay.
Also ich glaube, dieses aufeinander zugehen, also was ich viel erlebt habe, ist schon so dieses, so geht es nicht, so funktioniert es nicht. Und dann das Antworten, okay, wie könnte es denn funktionieren? Oder was ist denn deine Idee, wie es funktionieren könnte?
Mhm.
Und auch dieses Verstehen der anderen Perspektive.
Ja.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei dieser interdisziplinären Zusammenarbeit, dass man versteht, da ist eine Person mit einer anderen Perspektive und anzuerkennen, dass ich diese Perspektive vielleicht jetzt noch nicht nachvollziehen kann. Aber dass es okay ist, dass sie da ist und dass wir einmal ins Gespräch dazu kommen müssen, wie kann es denn für uns beide funktionieren und wie kommen wir weiter?
Ja, aber ich glaube, Empathie, das ist einfach auch wichtig in der Wirtschaft und es wird zunehmend auch anerkannt, auch für Führungskräfte beispielsweise, dass das doch ein ganz wichtiger Faktor ist. Neben dem Thema natürlich Klarheit, gerade bei so einem großen Projekt immer wieder klar zu sagen, was sind die nächsten Schritte, wie geht's voran, wie ist der Zeitplan? Also das hast du ja auch hervorragend gemacht. Und über dem natürlich so als, nennen wir es dann als Art Tool, die Kommunikation. Also immer wieder ins Gespräch gehen, also nie müde werden, in den Austausch zu gehen.
Ja. Und vielleicht, wie du sagst, also dieser gemeinsame Nordstern, glaube ich, hast du es genannt, schon diese gemeinsame Vision und wie sie dann jeweils in der Person, diese Vision ist, glaube ich, unterschiedlich ausdifferenziert.
Mhm.
Ich glaube, es ist dann jeweils eine andere Vision, aber es gibt diese gemeinsame große Vision.
Ja, genau.
Und die hält motiviert.
Ja, und ich sag mal, die Motivation dahinter ist natürlich auch unterschiedlich. Es sind Wirtschaftsunternehmen dabei, die natürlich auch Erfahrung sammeln wollen, die natürlich auch sich in der Öffentlichkeit zeigen können, dass sie dieses Thema so gut schon belegen. Andere, die sind ehrenamtlich dabei und sagen, okay, Foodsharing, das ist mein Thema und ich kann es hier auch wieder in die Breite bringen und sehen, dass ich auch Anerkennung für dieses Thema bekomme oder auch Bekanntheit vor allen Dingen. Was war denn dein schönstes Erlebnis rund um die Kreiselkiste? Wir wollen ja nicht nur über Probleme sprechen, Laura.
Also dieser Moment zu realisieren, und ich bin noch in der Realisierung, im Realisierungsprozess, dass wir jetzt wirklich hier stehen, ist schon auch irgendwie abgefahren.
Ja, so, ja.
Dass das irgendwie möglich ist, dass wir hier mitten in der Stadt stehen mit so einem Experimentierprojekt, und das ist schon großartig. Ich glaube, ich muss mir dann immer wieder auch ein bisschen Zeit dafür nehmen, das auch einfach zu feiern.
Ja, zu genießen, klar.
Und was für mich immer die schönsten, ich glaube, ich habe ganz viele schöne Momente, aber so diesen Teamgeist auf jeden Fall und diese Momente, wo wir auch einfach lachen können zusammen, wenn was schwierig war.
Ja.
Und für mich persönlich die Highlights sind immer so ehrliche Reflexionsmomente.
Ja.
Also wo wir es schaffen, aus unserer Rolle mal kurz rauszutreten und zu sagen, ja, eigentlich so, wie ich das vielleicht die letzten 5 Jahre gemacht habe oder 10 Jahre, eigentlich gar nicht mal so gut. Lass mal überlegen, wie wir es anders machen können. Und wenn das passiert, das sind immer wirklich die Highlights.
Ich meine, ihr habt uns ja auch bei der Eröffnungsfeier schon auch ein bisschen überrascht mit anderen Dingen. Mal, dass man eine Veranstaltung damit anfängt, dass man sagt, kommt mal zur Ruhe. So ein bisschen meditativ, was man überhaupt nicht kennt, weil Netzwerkveranstaltung, es geht sofort los und es ist Aktion. Also schön. Also wenn ihr euch da auch traut zu sagen, wir machen es mal anders.
Total. Und es kostet uns auch Überwindung. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, easy peasy, wir fangen so eine Veranstaltung, wo 120 Leute sind und ja auch viele aus der Management-Ebene
zu sagen, ja, klar.
Wir machen jetzt 5 Minuten Stille, Reflexionsmoment am Anfang der Veranstaltung.
Mhm.
Aber damit sind wir ja angetreten. Also wir wollen es ja anders machen, aber für uns bedeutet es schon auch immer wieder, uns gegenseitig im kleinen Team zu bestärken, nee, deswegen machen wir das. Und wir machen jetzt diesen Moment der Stille und nicht wie andere Veranstaltungen vielleicht die Hierarchieleiter, die Person in der höchsten Hierarchieebene muss das Anfangswort sprechen, sondern wir drehen es einfach mal um.
Ja, wunderbar, finde ich gut, gefällt mir. aber lass uns jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen, wir haben es jetzt zu Anfang auch schon gebracht, zum Thema Kreislaufwirtschaft, zirkuläre Wertschöpfung kommen. Es ist ja immer noch so, dass viele meinen, Kreislaufwirtschaft, das ist Recycling, aber das ist ja total verengt. Und wir wollen ja hier in der Kreiselkiste deutlich machen, und das findet man hier auch an verschiedenen Zetteln, Kreislaufwirtschaft ist viel mehr. Es sind diese sogenannten 10R-Strategien. Das ist auch wichtig, dass man das verinnerlicht, weil, du hast es vorhin schon gesagt, es beginnt mit Suffizienz. Es ist nicht nur, ja, alles weitermachen wie bisher, genauso konsumieren, genauso produzieren, nur es bleibt im Kreislauf, sondern es fängt woanders schon an. Aber vielleicht kannst du kurz ein bisschen zu den 10R-Strategien was sagen.
Für diejenigen jetzt, die nur zuhören, können es nicht sehen, aber wir haben jetzt hier auch ein Plakat, wo die 10R-Strategien, ich glaube, in unserem Fall sind es tatsächlich nur 9, aber es gibt verschiedene. Also es geht bis 12, 13, 14. Wir haben uns jetzt für die 9 entschieden. Und es folgt einer Hierarchie. Und die Hierarchie ist genau, wie du schon gesagt hast, es fängt erstmal, also das, was man als allererstes überlegen sollte, ist, wie können wir eigentlich zusätzliche Ressourcen vermeiden? Dann auch den Bedarf einmal zu reflektieren. Ich habe den Bedarf, ich muss von A nach B kommen. Und dann ist, glaube ich, denken viele direkt, dann brauche ich auf jeden Fall ein Auto. Oder ich brauche ein Fahrrad oder etc. Und da aber in dieses Bedürfnis nochmal reinzugehen und zu überlegen, wie kann ich dieses Bedürfnis eigentlich noch stillen oder dem gerecht werden, ohne in der Produktlogik zu denken. Und das ist dann sozusagen in dieser R-Strategie-Hierarchie, dass man oben erstmal überlegt, vermeidet. Und wenn man dann sagt, okay, ich brauche auf jeden Fall dieses bestimmte Produkt, wie kann ich vielleicht dieses Produkt mit einem anderen, was es schon gibt, ersetzen? Oder wenn wir dann in der Produktgestaltung sind, auch zu überlegen, wie muss dieses Produkt eigentlich gestaltet sein, dass die Lebensdauer verlängert werden kann? Also wie muss das Produkt, wenn wir bei einem Handy sind, gestaltet sein, dass es reparierfähig ist, dass die Menschen das auch zur Reparatur bringen? Ich finde, Handy ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil ja das Display und das Glas häufig miteinander verklebt sind oder man gar nicht mehr selbst als Konsument in der Lage ist, es zu reparieren oder es vielleicht gar nicht zur Reparatur bringen kann, weil es nicht geht. Also da auch als Produktgestalter schauen, wie muss es gestaltet sein oder wie muss es auch gestaltet sein, wenn es am Lebensende ist. Also das Ziel ist immer, die Lebensdauer so lang wie möglich zu verlängern, weil man es halt wieder aufbereiten kann. Und wenn man sagt, okay, es ist wirklich am Lebensende dieses Produkt, wie muss es dann gestaltet sein, damit ich es in seine Einzelteile auseinandernehmen kann und diese Einzelteile, die Materialien wiederverwenden kann in anderen Produkten? Weil, wie du auch schon sagtest, das Recycling ist eigentlich ganz unten oder fast ganz unten. Weil bei dem Recycling haben wir so eine Kaskade des Wertverlustes. Also mit jedem Recycling-Durchgang verliert das Material an Wert und es kann nur ein paar Durchgänge recycelt werden und dann muss das Material auch weggeschmissen oder verbrannt werden. Und daher ist es wichtig, eben diese Hierarchie zu folgen, zu gucken, wie können wir überhaupt erst vermeiden, weil wir in einem Überkonsum leben und eigentlich genug haben. Und wenn es dieses neue Produkt braucht, wie kann es gestaltet werden, dass die Lebensdauer möglichst lang sein kann oder nach der Lebensdauer in seine Einzelteile wieder in den biologischen und den technologischen Kreislauf geführt werden kann.
Ja, und das ist ja auch nochmal wichtig, dass dieses Wissen auch jetzt hier in der Kreiselkiste sozusagen vermittelt wird. Ne? Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Ansatz. Dazu werden ja auch verschiedene Veranstaltungen gemacht, wo man genau das erleben kann, also dass gemeinsam repariert wird oder dass gemeinsam gerettete Lebensmittel irgendwie verarbeitet werden. Also verschiedene Ansätze, um das auch erlebbar zu machen. Und das ist natürlich auch ein schöner Ansatz.
Und ich finde, Suffizienz ist die coolste Nachhaltigkeitsstrategie. Also ich finde, bei Suffizienz hat man ja häufig dieses vielleicht auch Verbot, Verbotskultur, das darf man nicht. Aber wie cool ist es eigentlich, wenn man Dinge vermeiden kann? Ich finde es ziemlich innovativ. Wie muss man eigentlich, also jetzt auch hier haben wir ja diesen Tisch, und der ist so gestaltet, dass er multifunktional ist. Also wir können den auch so zusammenbauen, dass es eine Theke ist. Und dann haben wir nicht zwei Produkte, sondern eins. Ich finde es ziemlich toll und interessant und spannend, darüber nachzudenken, wie können wir Dinge vermeiden. Und deswegen ist es aber auch, im Prinzip ist es einfach, in der Realität ist es dann gar nicht einfach.
Ja, genau.
Und deswegen, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber wir hatten ja auch von der Hans-Sauer-Stiftung, von der Circular Society immer diesen Satz, dass wir eben, die Produkte müssen auch auf die Bedarfe der Bürgerinnen angepasst sein. Wenn Produkte reparierbar sind, aber niemand bringt sie zur Reparatur, dann bringt es auch nichts. Ja. Also wenn die Produkte sozusagen zirkulär gestaltet sind, aber die Menschen nicht mitmachen, nicht in die Verantwortung gehen, Dinge zu reparieren, also diese Kompetenzen vielleicht nicht haben oder auch nicht wissen, wo sie es hinbringen sollen, dann funktioniert es nicht. Also es muss auch ineinander greifen, Wirtschaft und Gesellschaft.
Über dem Projekt hier steht ja auch wirklich die Frage, wie werden wir eine Circular Society? Also das ist ja sozusagen der rote Faden und Lösungen werden eben in der Kreiselkiste hier gezeigt, diskutiert, erarbeitet, erprobt. Aber man muss sich natürlich auch fragen, welche Wirksamkeit entfalten wir jetzt hier mit diesem Projekt? Ne? Also wie sieht es langfristig aus? Bleibt es bei Antworten im Reallabor, was es ja hier ist, oder erreichen wir mehr?
Ja, da denken wir auch viel drüber nach und ich glaube auch Wirkung wird in ganz vielen Momenten entfaltet. Also auch die Motivation, mit der wir angetreten sind, war interdisziplinäre Bildung für nachhaltige Entwicklung an der Hochschule zu stärken. Mhm. Also zu sagen, es muss eigentlich mehr Bildung für nachhaltige Entwicklung an der Hochschule stattfinden und Hochschule muss mehr Vorbild in der nachhaltigen Entwicklung sein. Und da haben wir jetzt etliche Module gemacht und das Thema zirkuläre Wertschöpfung in die Lehre reingebracht. Mhm. Also auch da hat ja dann schon Wirkung stattgefunden. Es wurden Abschlussarbeiten darüber geschrieben, Projekte. Also gerade stehen auch Studierende davor, vor der Kreiselkiste und geben Produkte aus zum Probieren aus Restmaterialien, also aus Apfeldrester zum Beispiel. Und das wirkt ja auch in den Köpfen hoffentlich nach. Mhm. Also dass man schon mal von zirkulärer Wertschöpfung gehört hat und vielleicht beim nächsten Designprozess das auch berücksichtigt. Oder die ganzen Architekturstudierenden, die vom zirkulären Bauen auf einmal was gehört haben. Und wenn im nächsten Architekturprojekt, also ich glaube Jakob und Noah, die haben das sehr verinnerlicht.
Genau, das sind die beiden Studierenden oder Studenten, die das hier entworfen haben, auch mit aufgebaut haben, weil sie glücklicherweise auch handwerklich ausgebildet sind. Also
so dieses ganze Prozesswissen.
Die haben das total verinnerlicht. Und das ist dann natürlich wunderbar, wenn es jetzt ja auch bei jungen Leuten angekommen ist. Ne? Das ist ja die Zukunft, Sie werden in Unternehmen gehen und es dann weitertragen,
genau,
sozusagen.
Und eine andere Wirkung ist natürlich die Vernetzung innerhalb der Hochschule. Mhm. Also, dass sich einfach ProfessorInnen jetzt kennengelernt haben und im Idealfall in Zukunft auch enger zusammenarbeiten und sagen, interdisziplinäre Lehre bringen wir weiter voran. Mhm. Und dann haben wir ja auch hier ein Netzwerk und auch genau, dieses Erfolgserlebnis, es kann funktionieren. Mhm. Also so, es lohnt sich, gemeinsam Dinge auf die Straße zu bringen.
Ja.
Also ich finde, das sind schon so Wirkungsmomente, die man auch nicht, also die darf ich auch nicht unterschätzen.
Nein, die sind auch da, auf jeden Fall.
Und dann aber die Frage, genau, was bleibt, wenn diese Kiste hier nicht mehr als Ort ist?
Ja.
Und was können wir sozusagen eigentlich noch vorantreiben? Welche Forderungen können wir vielleicht auch stellen?
Also ich meine, was wichtig ist, dass auch alle Kooperationspartner, die jetzt hier dieses Erfolgserlebnis hatten, dann auch sagen, gut, wir bleiben jetzt auch dran. Wir als Wirtschaftsförderung machen das, das ist ganz klar. Und auf unserer Agenda steht das Thema Kreislaufwirtschaft, auch im Zusammenspiel mit der Stadt Münster natürlich. Wir sind ja Tochtergesellschaft, aber auch da das Thema Kreislaufwirtschaft wird in die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt implementiert. Und da werden wir weiter dranbleiben. Und so ein Projekt, das merke ich, war total oder ist total wichtig, um einmal das zu erleben, was geht und eben auch aus der Wirtschaft Akteure dabei zu haben. Wobei, führt mich so ein bisschen zur nächsten Frage. Man merkt natürlich, die jetzt hier aus der Wirtschaft dabei sind als Partner, das sind natürlich so ein bisschen die First Mover. Die haben Kreislaufwirtschaft schon in der Unternehmensstrategie. Aber wenn man dann auch weiterschaut oder auch Veranstaltungen vorbereitet, dann sieht man, okay, es gibt auch schon einige Unternehmen, die zirkuläre Wertschöpfung zumindest als Teil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie haben. Hm. Sind nicht so ganz viele. Also mit Blick auf alle Marktteilnehmer muss man sagen, stehen wir schon noch am Anfang in der Wirtschaft. Das würde ich schon so sagen. Und ich habe für mich noch so gedacht, okay, ein rechtlicher Rahmen, den haben wir ja mehr oder weniger, der hilft. Oder jetzt aktuell wurde ja so diskutiert, das Aktionsprogramm der Bundesregierung zur Umsetzung der nationalen Kreislaufstrategie hilft auch, aber es reicht ja alles nicht. Ich denke, darüber haben wir viel diskutiert. Jetzt kommen wir Mindshift MS sozusagen. Es muss dieser Bewusstseinswandel muss stattfinden und da helfen diese Projekte. Aber doch nochmal, auch eure Rolle als Hochschule mit Blick auf den Transformationsprozess in der Wirtschaft. Was denkst du über das hinaus, was du jetzt gerade vielleicht auch schon skizziert hast? Was kann eine Hochschule da leisten?
Ja, ich dachte mir gerade so ein bisschen, Kreislaufwirtschaft ist ja auch nicht Kreislaufwirtschaft und Kreislaufwirtschaft ist auch nicht zirkuläre Wertschöpfung. Und also das ist ja auch da wieder, ne? Ich glaube, viele, die über Kreislaufwirtschaft sprechen, referieren, haben doch noch diese Logik von Recyclingwirtschaft im Kopf. Und da können wir, oder da kann ich jetzt auch nur von uns als Kreisel oder Kreiselkiste, aber ich finde auch Hochschule, die Rolle einnehmen, da auch mal ein bisschen zu stupsen und Impulse zu geben und zu überlegen, hey, wie könnte man es vielleicht noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber im Vergleich zu konservativ vielleicht ein bisschen progressiver auch überlegen. Also was geht eigentlich noch?
Ja.
Und lass es uns doch mal hier in einem geschützten Rahmen ausprobieren und diskutieren, ob wir nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr in die Richtung Suffizienz gehen können. Natürlich immer mit dem Wissen, dass man eine Hochschule nicht mit einem wirtschaftlichen Unternehmen vergleichen kann. Mhm. Aber ich finde, diese Rolle kann Hochschule einnehmen.
Ja, so also im Sinne als Vorbild auch.
Genau, als Vorbild, als Moderation, als Partner, als Reflexionsmoment.
Sicherlich auch als Kooperationspartner,
genau,
um dann vielleicht mit Unternehmen zusammen an zirkulären Lösungen zu arbeiten.
Genau.
Also ich weiß es ja auch, die Firmen sind ja mit euch schon im Austausch, ne? Oder entwickeln mit Anja Rosen an der MSA bestimmte Lösungen oder auch im Bereich Ingenieurwesen. Also da gibt es ja viele Kooperationen auch.
Ne?
Und dass man das vielleicht
ja
auch noch mal ein bisschen vorantreibt und eben auch noch neue Unternehmen hinzunimmt. Weil es sind oft, und da sind wir wieder bei den First Movern, irgendwie immer wieder dieselben Firmen. Also es ist ja auch oft so, wenn ich Firmen anspreche, es ist doch irgendwie nicht so ein ganz großer Kreis, aber dass man das irgendwie größer bekommt.
Ja.
Jetzt sind wir schon fast am Ende, Laura. Jetzt aber dann doch noch mal eine Abschlussfrage. Schauen wir mal eine Generation weiter. Du bist noch jung, also jetzt mal eine Generation weiter geschaut. Wo stehen wir mit Blick auf das Thema Kreislaufwirtschaft? Bekommen wir das hin? Kriegen wir da die Kurve?
Gute Frage. Wir werden sehen. Also wir müssen einfach ins Handeln kommen. Anders kann man es nicht sagen. Und das sind gute Anfänge. Ja, ich glaube, wir wissen alle, dass wir zu spät dran sind. Aber es ist schon mal gut, dass solche Projekte Raum und Platz kriegen und dann die nächste Generation auch direkt mitnehmen.
Ja, und mit den Studierenden ist es ja schon so, also die junge Generation ist dabei und da muss man einfach gucken, dass das Ganze größer wird. Ja, denke ich auch. Ja, liebe Laura, vielen Dank für das offene und sehr herzliche Gespräch. Also das hat wieder viel Spaß gemacht mit dir. Ich wünsche dir und deinem Team weiterhin gutes Gelingen und auch über das Projekt Kreiselkiste hinaus natürlich. Und dafür vor allen Dingen viel Power, um die Welt vielleicht weiterhin ein bisschen besser zu machen und eben immer im Handeln zu bleiben. Danke.
Vielen Dank.